Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann und mit diesen Themen. Führt die Corona-Krise Europa zu grünerem Wirtschaften? Armutsbekämpfung schützt den Wald. Das zeigt jedenfalls eine Studie aus Indonesien. Wende in der Nutztierhaltung, die Ausgangslage vor der Stellungnahme des Ethikrats zum Tierwohl. Ein Jahr elektrische Tretroller auf deutschen Straßen. Der ADAC stellt seinen Test von E-Scootern zum Kaufen vor. Und im Verbrauchertipp geht es um die Hausratversicherung. Wird die europäische Wirtschaft in Zukunft grüner und widerstandsfähiger gegen Krisen? In welchen Punkten gibt es Übereinstimmungen zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten und wo nicht? Darüber informierte die Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen zusammen mit anderen heute Morgen Medienvertreter im Rahmen einer Online-Videokonferenz. Fachleute für Welthandel und Wirtschaft waren auch dabei. Für uns hat Philipp Banse die Veranstaltung verfolgt.
Europa hat die Chance, einen großen Schritt zu machen. Mehr Solidarität und mehr Klimaschutz. Da waren sich die vier Wirtschaftsforscher und Forscherinnen auf ihrer Pressekonferenz heute Morgen einig. Die EU-Kommission hat ja vorgeschlagen, dass die EU sich sehr, sehr viele Milliarden leiht, um die Corona-Folgen zu lindern und dieses Geld nur zum Teil als Kredit verteilt. Der Großteil dieser Milliarden soll als Zuschuss an EU-Länder überwiesen werden. Dieser EU-Plan weise im Kern in die richtige Richtung, sagt Pascal Lamy, ehemaliger Generaldirektor der Welthandelsorganisation und ehemaliger EU-Handelskommissar. Die grüne Dimension ist absolut enthalten in diesem Wiederaufbauplan der EU. Der Plan würde eine Reihe von klimatischen Transformationen anstoßen, vom Transport hin bis zur Biodiversität, sagt er. Die Musik stimmt.
The music that the Commission has written is roughly okay.
Dennoch müssten EU-Kommission, EU-Parlament und jetzt Ende der Woche auch die Staats- und Regierungschefs eine ganze Reihe zentraler Fragen beantworten.
How long will it take?
Wann wird das Geld fließen? Wie viel Geld wird es überhaupt geben und woher kommt das Geld? Wie wird dieses Geld ausgegeben? Wird das Geld nur unter bestimmten Bedingungen gezahlt? Wird etwa, wie es Länder wie die Niederlande fordern, nur Geld geben, wenn Länder wirtschaftliche Reformen durchführen? Oder wird das Geld auch an klimapolitische Reformen gebunden sein? Das alles ist bisher unklar. Alle vier Ökonomen und Ökonominnen sprachen sich klar dafür aus, dass EU-Corona-Hilfsgelder an klimapolitische Bedingungen gebunden sein müssen. Ein Beispiel nannte Enrico Giovannini, Professor für Wirtschaftsstatistik an der Universität Rom und ehemaliger italienischer Arbeitsminister. Italien zahlt jedes Jahr 19 Milliarden Euro für klimaschädliche Subventionen. Das ist absolut inakzeptabel. Wenn die EU-Staaten nicht fordern, bringt euer Haus klimatisch in Ordnung, bevor Geld fließt, dann wäre das ein großer Fehler. Es wird aber nicht nur darum gestritten, wie viel Geld sich die EU leihen soll und wer dieses Geld nach welchen Kriterien bekommen soll. Ein großer Streitpunkt ist schon heute, wie diese in jedem Fall vielen 100 Milliarden Euro Schulden zurückgezahlt werden sollen, sagt der ehemalige italienische Arbeitsminister Enrico Giovannini. Hier wird es auch um neue Steuern gehen, etwa um eine CO2-Grenzabgabe. Wenn sich die Regierungschefs darauf einigen könnten, wäre das ein riesiger Schritt nach vorn und ein Beispiel für die Welt. Die Idee einer solchen CO2-Grenzabgabe ist, wenn in der EU Produkte wie etwa Stahl demnächst klimafreundlich hergestellt werden, werden diese Produkte erst einmal deutlich teurer sein als zum Beispiel Kohlestahl aus China. Deswegen könnte auf solchen schmutzigen Stahl aus China an EU-Grenzen eine Abgabe erhoben werden, damit grüner Stahl aus der EU wettbewerbsfähig wird. Die EU arbeitet bereits an so einer CO2-Grenzabgabe, sagt Pascal Lamy, der ehemalige EU-Handelskommissar. Aber
the purpose of a border carbon adjustment is not to raise money.
Der Zweck einer solchen Abgabe ist nicht, Geld einzusammeln. Diese Abgabe wird zwar Geld bringen, aber sie ist nicht die Antwort auf die Frage, wie die EU ihre Schulden zurückzahlen soll. Da muss es gehen um CO2-Steuern, um Steuern auf Plastik, höhere Unternehmenssteuern, auch Finanztransaktionssteuern. Die Grenzabgabe ist ein anderes System. Pascal Lamy, der ehemalige EU-Handelskommissar, geht davon aus, dass all diese Fragen um das EU-Corona-Hilfspaket frühestens im Herbst beantwortet sein werden.
Philipp Banse über Pläne für eine künftige grüne europäische Wirtschaft. Ein großes Land, unzählige Inseln, enormer Artenreichtum, riesige Waldgebiete, das ist Indonesien. Gleichzeitig wird dort so viel Wald abgeholzt wie sonst fast nirgendwo in der Welt. Indonesien begann aber 2008 mit einem Programm zur Armutsbekämpfung und das zeigte im Zusammenhang mit dem Waldbestand einen unerwarteten Nebeneffekt. Dörfer in ländlichen Gebieten, die sich am Programm beteiligen, haben ihre Abholzungen um 30% reduziert, so das Ergebnis einer jetzt veröffentlichten Studie. Lena Bodewein erzählt die ganze Geschichte.
Armutsbekämpfung auf der einen Seite, der Verlust von Artenvielfalt, vor allem in Waldflächen auf der anderen, das schien bisher nicht einherzugehen. Unsere Studie ist in dieser Diskussion deshalb bedeutend, denn wenn man es sich auf einer Weltkarte ansieht, sind die bewaldeten Länder die mit einem großen Anteil an armen Einwohnern. Sagt die Wissenschaftlerin Rita Simorangkie von der National University Singapore. Sie hat gemeinsam mit Paul Ferraro von der Johns Hopkins Universität den Zusammenhang von Armutsbekämpfung und Abholzung in Indonesien erforscht. Denn Indonesien hat weltweit die drittgrößte Waldfläche und in jüngerer Zeit auch eine der höchsten Abholzungsraten. Das macht es zu einem der wichtigsten bewaldeten Länder. Seit 2007 hat Indonesien mehr und mehr Programme zur Armutsbekämpfung eingeführt und konditionelle Barüberweisungen sind eines davon. Über das Programm Keluarga Harapan, Hoffnung für Familien, bekommen Familien mit geringem Einkommen vierteljährlich eine bestimmte Summe bar ausgezahlt, mit der Bedingung, sie in Bildung oder Gesundheit zu investieren. 2008 hat Indonesien begonnen, dieses Programm einzuführen und es über die Jahre hinweg ausgeweitet. Simorangkie und Ferraro betrachteten knapp 7.500 Dörfer mit rund 270.000 Haushalten, die das Hoffnungsgeld bekamen. Sie berücksichtigten dabei die schrittweise Einführung des Programms. Es ging um ländliche Dörfer auf den Inseln Sumatra, Borneo, Sulawesi oder Bali. Für ihre Studie kombinierten sie das mit den Daten über den jährlichen Verlust von Waldbewuchs. Sie isolierten die Effekte des Hilfsprogramms auf den Wald von anderen Faktoren, die ebenfalls auf den Zustand des Waldes einwirken. Und so fanden sie heraus, dass die Abholzung in diesen Dörfern um 30% reduziert wurde. Die Dörfer, in denen das Armutsbekämpfungsprogramm früher begonnen hatte, hatten weniger Verlust an Waldfläche, verglichen mit Dörfern, die das Programm erst später bekamen. Und je mehr Bewohner eines Dorfes Geld bekamen, desto größer war der Effekt.
Das zeigt die direkte Verbindung zwischen dem wirtschaftlichen Wohlergehen der Dorfbewohner und dem Wohlergehen des Waldes. Das ist der Schlüssel und nicht nur in Bezug auf diese Barüberweisungen.
Sagt Agus Sari. Der Indonesier berät derzeit die indonesische Regierung in einem umfassenden Wiederaufforstungsprogramm für Torf- und Sumpflandwälder. Vor 5 Jahren sind Millionen von Hektar dieser artenreichen Ökosysteme in riesigen Feuern verbrannt. Agus Sari bringt mit seiner Firma nachhaltige Landschaftsgestaltung und Finanzen zusammen. Daher ist er von den Ergebnissen der Studie sehr angetan.
Es zeigt, dass die Debatte, dass Umweltschutz und Entwicklung bzw. Armutsbekämpfung sich ausschließen, falsch ist. Beides kann zusammengehen. Wir können beide Ziele zugleich erreichen, Armut reduzieren und die Umwelt schützen. Es muss kein Entweder-Oder geben.
Die Forscher haben beobachtet, dass der waldschützende Effekt der Armutsbekämpfungsprogramme auf 2 Arten eintritt. Der Haushalt kann seinen Konsum gleichmäßiger gestalten, sagt Rita Simorangkie. Wenn Sie einen Einkommenseinbruch erleiden, wegen einer schlechten Ernte zum Beispiel, dann können Sie das mit diesen Barüberweisungen ausgleichen und müssen nicht in den Wald vordringen, Baumstämme verkaufen und neue Anbauflächen freiroden. Und wir haben gesehen, wenn Dörfer besseren Marktzugang haben, dann können die Bewohner ihren Bedarf dort erfüllen. Sie können dort Lebensmittel kaufen und müssen keinen Wald roden, um selbst etwas anzubauen.
dann kurz vor dem South.
Die beiden Wissenschaftler hoffen, dass mit dieser ersten Studie, die diesen Zusammenhang robust belegt, Argumente für Regierungen und internationale Wohltätigkeitsorganisationen geschaffen werden. Sie sollen ihre Budgets und Zuwendungen zur Armutsbekämpfung mehr in diese Richtung auslegen. Zunächst aber müssen sie mehr Daten haben, meint Simo Rankier. Denn in anderen Ländern sei der Effekt anders, in Mexiko zum Beispiel. Wenn die Menschen dort in einem ähnlichen Programm Geld bekommen, dann erhöht das ihren Fleischkonsum. Und die Rinderhaltung in Lateinamerika ist einer der größten Gründe der Abholzung. Mit der Corona-Pandemie ist ein anderes Problem aufgetreten, eine Bedrohung der Regenwälder durch illegale Abholzung.
Programme zur Armutsbekämpfung schützen den Wald in Indonesien, anderswo oder unter dem Einfluss eines neuen Problems wie der Corona-Pandemie sieht das allerdings anders aus. Wie sollen Schweine, Rinder und Hühner künftig gehalten werden? Dazu nimmt der Ethikrat gerade Stellung. Die Würde des Schweins ist unantastbar oder wie soll ein verantwortlicher Umgang mit Nutztieren aussehen? Mehr Tierschutz in deutschen Ställen fordert nicht nur die Gesellschaft. Es liegen auch entsprechende Gerichtsurteile vor. Zur Haltung von Zuchtsauen in Kastenständen oder zum massenhaften Töten männlicher Küken. Bundesagrarministerin Julia Klöckner plant ein Tierwohllabel für Fleischverpackungen, allerdings auf freiwilliger Basis. Die Borchert-Kommission des Bundestages, ein Kompetenznetzwerk, empfiehlt einen Aufschlag auf die Fleischpreise. Claudia Plass zur Ausgangslage vor dem Votum des Ethikrates.
Zu viele Schweine, Rinder, Hühner auf zu engem Raum. Die intensive Tierhaltung in einigen Regionen Deutschlands sorgt für Kritik in der Gesellschaft. Die derzeitige Praxis wird immer weniger akzeptiert. Das soll sich ändern. Eine Expertenkommission hatte im Februar Vorschläge vorgelegt für mehr Tierwohl in der Landwirtschaft. Der ehemalige Bundesagrarminister Jochen Borchert und Vorsitzender der Kommission stellte die Ergebnisse vor.
Das Kompetenznetzwerk empfiehlt, die dauerhafte Akzeptanz der Nutztierhaltung in Deutschland kann nur mit einem echten Umbau, einer echten Transformation der Nutztierhaltung erreicht werden.
Das sogenannte Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, auch Borchert-Kommission genannt, ist ein Bündnis aus Vertretern von Politik, Landwirtschaft, Wissenschaft und Verbänden. Um die Nutztierhaltung in den kommenden 20 Jahren weiterzuentwickeln, schlägt die Kommission unter anderem mehr Platz im Stall und Auslauf, außerdem Stroh zum Wühlen für die Tiere vor. Auch die Einführung eines EU-weiten Tierwohlkennzeichens auf Fleischverpackungen gehört dazu. Seitdem wird in der Politik darüber diskutiert. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU hatte betont, sie setze zunächst auf eine parteiübergreifende Unterstützung der Kommission, um die Empfehlungen umzusetzen. Rainer Spiering ist Agrar- und ernährungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Auch er ist für mehr Tierwohl.
Ich glaube, es gibt für Tiere, aber eigentlich für alle Lebewesen, bestimmte Grundbedürfnisse. Das ist Luft, Licht und gute Lebensverhältnisse.
Spiering sieht, wie er sagt, großes Potenzial in den Vorschlägen der Experten.
Wenn man das alles machen will, dann muss man das natürlich auch finanzieren können. Und Dr. Borchert hat dazu Finanzierungsvorschläge gemacht. Die müssen wir uns im Detail anschauen und auch eine Verständigung herbeiführen.
Um etwa Tierställe neu oder umzubauen, werden Kosten in Höhe von mehr als 3 Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt. Die Landwirte sollen einen Großteil ihrer Mehrkosten ersetzt bekommen durch staatliche Fördermaßnahmen. Auch eine Verbrauchsteuer auf tierische Produkte gehört zu den Vorschlägen. Inzwischen hat sich die Regierungskoalition grundsätzlich hinter die Empfehlungen gestellt. Ein entsprechender Entwurf der Fraktionen von CDU, CSU und SPD für einen Entschließungsantrag liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin heißt es, der Bundestag begrüße den Ansatz, einen ambitionierten Fahrplan für die Weiterentwicklung der Nutztierhaltung zu entwickeln, um Planungssicherheit für landwirtschaftliche Betriebe zu schaffen. Der Bundestag fordere zudem die Bundesregierung auf,
die Empfehlungen des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung in Konsequenz und in Gänze aufzugreifen und als Grundlage für die zukünftige Ausrichtung der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung zu nutzen.
Die Bundesregierung müsse dem Bundestag nun eine kurz-, mittel- und langfristige Umsetzungsstrategie vorlegen, mit konkreten Empfehlungen, zum Beispiel für Stallneubauten. Gefordert wird auch eine Machbarkeitsstudie. Zustimmung kommt von den Grünen.
Wir als Grüne begrüßen, dass die Empfehlungen der Borchert-Kommission jetzt umgesetzt werden,
sagt der agrarpolitische Sprecher Friedrich Ostendorf. Bäuerliche Landwirtschaft brauche Handlungsspielräume für eine faire Tierhaltung. Der Antrag von Union und SPD soll, das hofft SPD-Politiker Spiering, möglichst noch vor der Sommerpause vom Bundestag beschlossen werden. Danach wäre die Regierung am Zug.
Der Ethikrat äußert sich zum Tierwohl und wie seine Stellungnahme genau ausgefallen ist, hören Sie im Laufe des Tages hier im Deutschlandfunk. Bevor Corona unsere Mobilitätsroutinen veränderte, tat das ein neues Gefährt. Gestern vor einem Jahr durften erstmals elektrisch betriebene Tretroller auf öffentlichen Straßen fahren. Die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung trat in Kraft. Wer einen E-Scooter benutzen will, muss mindestens 14 Jahre alt sein und eine Versicherung für seinen motorisierten Tretroller abschließen. Die meisten stehen in den Städten zum Ausleihen bereit, aber es gibt sie natürlich auch zu kaufen. Was bei der Auswahl wichtig ist, hat der ADAC eben mit seinem Test vorgestellt. Thomas Wagner fasst zusammen.
Manchmal umstritten, aber immer beliebter. E-Scooter, elektrobetriebene Kleinroller, seit einem Jahr und einem Tag auf Deutschlands Straßen unterwegs, nicht nur zum Ausleihen, sondern auch zum Kaufen. Allerdings, E-Scooter ist nicht gleich E-Scooter, sagt Thomas Zirkel, Händler aus Markdorf im Bodenseekreis.
Die größten Unterschiede liegen in der Regel in A, den Bremsen, sprich habe ich wirklich mechanische Bremsen, Scheibenbremsen vorne, hinten, oder wird viel mit elektrischen Bremsen, sprich der Motorbremse gearbeitet. Das ist alles gut und recht, wenn ich keine große Steigung nach unten fahren will. Wenn ich aber wirklich mit, sagen wir mal, Körpergewicht 100, 110 Kilo einen Berg nach unten fahren will und eine adäquate Bremswirkung brauche, dann brauche ich einfach eine gescheite Bremsanlage.
Daneben ist aus Sicht des Händlers noch ein zweites Kriterium ausschlaggebend, nämlich
Reifengröße, sprich habe ich klitzekleine Scooterreifen oder habe ich wirklich echte Lufträder, mit denen ich auch sicher in die Kurve gehen kann.
Seien es die Bremsen, die Reifen oder auch die Möglichkeit, den E-Scooter zusammenzuklappen, hier ergeben sich unter den neuen vom ADAC getesteten E-Scootern im Preissegment zwischen knapp 300 Euro und über 1.500 Euro gravierende Unterschiede.
Dabei zeigt sich, dass teuer nicht gleich gut ist, aber billig doch eher schlecht.
So ADAC-Sprecher Johannes Boos. Das heißt zum einen, was sich beim E-Scooter-Kauf knauserig zeigt, der spart am falschen Eck.
Testverlierer ist der mit 279 Euro billigste E-Scooter im Test. Abzug bei den Punkten gab's, weil die Räder zu klein und das Fahrverhalten instabil ist. Bei unserer Prüfung zur Dauerhaltbarkeit ist eine Schweißnaht des Alurahmens gebrochen. Das führte zu einer Abwertung der Gesamtnote auf ausreichend.
Also beim E-Scooter-Kauf ordentlich tief in den Geldbeutel greifen? Dass aber so ein wichtiges weiteres Ergebnis ist noch keine Garantie, das beste Produkt zu bekommen. Geld ist nicht alles, wenn es um Fahrkomfort und Sicherheit geht. Johannes Boos.
Testsieger mit der Note 2,2 ist ein E-Scooter aus dem mittleren Preissegment für rund 800 Euro. Er hat unsere Tester mit der besten Verarbeitung und den besten Fahreigenschaften überzeugt. Unter anderem mit einer Reichweite von mehr als 46 Kilometern. Seine Größe und das vergleichsweise hohe Gewicht verhindern aber eine sehr gute Gesamtnote. Auch beim Bremsen war das Modell nur befriedigend.
Insgesamt erteilten die Tester bei den neu erprobten Modellen kein einziges Mal die Note sehr gut. Drei immerhin erhielten die Note gut, fünf nur befriedigend. Einer der E-Scooter, eben der billigste, kam über ein ausreichend nicht hinaus. Insgesamt beobachtet der ADAC einen Trend bei den E-Scootern zum Kaufen. Die Preise gehen zurück, aber
das geht vor allem zulasten der Sicherheit. Im Test im vergangenen Jahr sind die meisten Scooter bei einer Geschwindigkeit von Tempo 20 nach etwa 2 Metern zum Stehen gekommen. In diesem Jahr hat sich der Bremsweg im Schnitt auf 3,4 Meter verlängert. An der Qualität der Bremsen zu sparen, das kann aber unter Umständen lebensgefährlich sein.
E-Scooter-Händler Thomas Zirkel kommt zudem noch auf ein weiteres Kriterium zu sprechen, das für viele potenzielle Nutzer wichtig ist, nämlich die Faltbarkeit oder Zusammenklappbarkeit der Fahrzeuge.
Grundsätzlich kann man sagen, je billiger, desto weniger gut verstaubar und je teurer, desto raffinierter sind dann auch die Klappmöglichkeiten. Man kann grundsätzlich bei so gut wie jedem E-Scooter den Lenker einklappen, was dann aber noch nicht eine wirklich tolle Transportgröße ergibt. Das heißt, es gibt Roller, da können Sie dann die Griffe noch abknicken. Sie können die Lenkerhöhen verstellen und einfahren. Also man kann einen Roller in der Länge nicht reduzieren, aber Sie kriegen ihn auf jeden Fall auf ein Packmaß von, sagen wir mal, 1,10 m x 40 cm kleiner.
Kampfpreise können auf Kosten der Sicherheit gehen, hat der ADAC in seinem Test von elektrischen Tretrollern festgestellt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine Hausratversicherung gehört zu den wichtigsten Policen und 3 von 4 Haushalten in Deutschland haben auch eine. Sie umfasst 4 Gefahrenbereiche: Schäden durch Einbruch, durch Leitungswasser, durch Feuer sowie Schäden durch Sturm und Hagel. Auch wenn man sie nicht in Anspruch nehmen muss, sollte man ab und an einen Blick hineinwerfen. Es könnte nämlich nötig sein, sie zu aktualisieren. Darauf weist die Stiftung Warentest hin. Einzelheiten im Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
In vielen Fällen dürfte beispielsweise ein Umzug dazu führen, dass sich Versicherte die oft vor vielen Jahren abgeschlossene Hausratversicherung noch einmal zu Gemüte führen. Natürlich gilt der alte Vertrag auch für das neue Domizil, doch kann es sein, dass eine andere regionale Tarifzone gilt oder dass sich die Wohnfläche verändert hat. Doch auch ohne konkreten Anlass sollten Versicherte ab und an einen Blick auf die alte Police werfen, rät Michael Bruns, Versicherungsexperte bei der Stiftung Warentest.
Das Hauptproblem bei älteren Policen ist erfahrungsgemäß die Versicherungssumme. Die Leute haben den Vertrag vor 5, 10 oder 20 Jahren abgeschlossen und in der Zwischenzeit sind viele neue Sachen dazugekommen. Teure Möbel, teure Fahrräder, Schmuck, teure Elektrogeräte. Und dann kann es durchaus vorkommen, dass die Versicherungssumme nicht mehr reicht. Von daher ist es sinnvoll, alle paar Jahre mal zu schauen, wie viel der Hausrat wert ist und wie hoch die Versicherungssumme ist.
Wer eine höhere Versicherungssumme festschreiben möchte, muss wohl auch mit höheren Beiträgen rechnen. Allerdings zeigt die Untersuchung von knapp 160 Tarifen durchaus große Preisunterschiede. Mehr Schutz für weniger Geld zu bekommen, ist deshalb beim Hausrat-Versicherungscheck nicht ausgeschlossen. Bei der Versicherungssumme ist es wichtig, eine Unterversicherung zu vermeiden. In vielen Tarifen bieten die Versicherer Pauschalen an. 650 Euro pro Quadratmeter für einen Standard oder 800 Euro für eine höherwertige Ausstattung. Für die Warentester sind dies durchaus bequeme und empfehlenswerte Pauschaltarife.
Dann bieten die Versicherer an, dass sie auf die Unterversicherung verzichten. Wenn nämlich die Versicherungssumme zu niedrig ist, würde man auch bei einem Teilschaden nur einen Teil, zum Beispiel des gestohlenen Diebesguts, ersetzt bekommen. Also wenn der Schaden 5.000 ist und die Versicherungssumme ist 50.000, aber der Hausrat ist in Wirklichkeit 60.000 wert, also nochmal ungefähr 20% mehr, dann würde man von diesen 5.000 Euro Schaden auch 20% Abzug hinnehmen müssen, würde also nur 4.000 ersetzt bekommen.
Ebenso lohnt ein Blick auf die versicherten Güter. Hier haben alte Verträge häufig Lücken, etwa bei Schäden, die durch Wasserbetten entstehen. Oder auch, wenn Gartenmöbel nicht aus dem Keller, sondern direkt von der Terrasse entwendet wurden. Auch bei Naturgefahren wie Blitzeinschlag haben die Versicherer im Laufe der Jahre Veränderungen vorgenommen. Michael Bruns.
In alten Verträgen ist häufig auch Überspannung nicht mitversichert. Das heißt, der Blitz schlägt nicht direkt ins Haus ein und beschädigt Elektrogeräte, sondern Kilometer entfernt in eine Überlandleitung. Dann entsteht eine Spannungsspitze und rums ist der eigene Fernseher hin.
Wer Veränderungen hinsichtlich seiner Hausratversicherung vornehmen möchte, sollte sich zuerst an den bisherigen Versicherer wenden und ein Angebot einholen. Erst dann ist ein Vergleich auch mit anderen Anbietern möglich.
Denn die Preise gehen sehr weit auseinander. Das liegt dann dran, welcher Versicherungsumfang und vor allen Dingen, wo liegt das Haus oder die Wohnung. Die Versicherer unterteilen das Bundesgebiet in verschiedene Risikozonen und da kann es sein, dass in der Risikozone A der Versicherer so und so günstiger ist und in der Risikozone B schon wieder ein ganz anderer.
Und noch ein Tipp für den Blick ins Kleingedruckte einer Hausratpolice. Bei Schadensregulierungen kommt es des Öfteren zum Streit über grobe Fahrlässigkeit. Um den auszuschließen, empfehlen die Warentester nur Tarife, die keine solche Klausel nennen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Die Steinhummel ist das am häufigsten gesichtete Insekt in deutschen Gärten. Das zeigen die Halbzeitergebnisse des Insektensommers, zu dem der NABU aufgerufen hatte. Die Top 10 sind in den bisher 3 Zähljahren fast gleich geblieben. Auf die Steinhummel folgen Hainschwebfliege, asiatische Marienkäfer, westliche Honigbiene, 7-Punkt-Marienkäfer, Lederwanze, Ackerhummel, Fliege und Ameise. Danke für Ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher, sagt Susanne Kuhlmann.